Wettrekorder. Stimmen aus der Tiermedizin.
Herzlich willkommen zu Wettrekorder. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr reinhört in, Andreas, halte ich fest, Ausgabe Nummer 6.
Man mag es nicht zu glauben wagen.
Was für eine tolle Formulierung. Aber 6 Wettrekorder-Ausgaben bedeutet 6 Monate. Ist dir das klar, dass wir jetzt schon ein halbes Jahr podcasten?
Die Gedanken sind auf jeden Fall so viele, dass ich denke, dass es schon ein Jahr ist. Weil momentan jedes veterinärmedizinische Thema eigentlich nicht nur für die Zeitschriften oder das Online-Forum gedacht werden, sondern tatsächlich auch, wie können wir diese Themen hörbar machen. Und das ist für mich eine riesengroße Freude. Und ich merke, wie ich da nicht nur verzweifle an meiner Stimme, sondern wie ich einfach das Thema bei den TierärztInnen nochmal unterbringen kann und da was entwickeln kann. Und das macht sehr viel Spaß.
Und das sagst du ja auch immer, und das finde ich so spannend, du warst in Leipzig auf dem Kongress und hast so das Feedback auch mitgegeben und dass wir gehört werden und wahrgenommen werden, das ist ja echt total schön und super spannend, freut mich dann total.
Nächstes Jahr auf jeden Dingen, Fall dabei, Entschuldigung. Sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen, obwohl ich es gerne möchte.
Hatten wir das nicht in den letzten beiden Ausgaben
niemals,
schon?
Niemals. Nein, aber das Tolle ist, dass gerade auf diesen Messen und Kongressen das nochmal so klar wird, dass Menschen uns hören und zwar aufmerksam hören, von denen ich das niemals gedacht hätte. Wirklich so alte, nicht eine alte, sondern
etablierte,
richtig, SpezialistInnen, die sich die Zeit nehmen, tatsächlich sich den Wettrekorder anzuhören.
Wir nehmen hier wieder im Wohnzimmer auf, sitzen uns entspannt gegenüber bei ein bisschen Gepäck und steigen in die Ausgabe 6 rein.
Ganz kurz, ja. Da muss ich nochmal dir ins Wort fallen. Ein bisschen Gepäck sind Mutzemandeln für alle Nicht-Rheinländer. Das sind kleine Mandelgebäckteilchen, sehen ein bisschen komisch aus und wie kleine Köttel, sind extrem lecker und werden gerade in der Vor-Karnevalszeit gereicht.
Jawohl. Und davon werden wir uns gleich noch ein paar genehmigen. Jetzt steigen wir ein. Wir hatten mit dieser 6. Folge was umgesetzt, was uns im Kopf rumschwirrt. Wir wollten mal so eine Art virtuellen Roundtable, also einfach ExpertInnen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenholen und dann mal zu einem Thema wild drauf los sprechen. Und das haben wir getan. Mhm. Thema war die Onkologie, respektive die onkologische Versorgung im Kleintierbereich in Deutschland. Und es war echt genial, als wir das aufgesetzt haben, Andreas. Du hast die Leute zusammengebracht und alle,
du hast geredet.
Ich habe geredet. Und alle, die du angefragt hast, es hat keine Sekunde gedauert, haben zugesagt. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und wir haben tolle Gäste mit dabei. Wir haben mit dabei, und die aufmerksamen Zuhörenden von Wettrekorder kennen sie schon aus unserem Spezial zum Kongress
des DVG.
VG Wettkongress in Berlin. Da habt ihr ein Interview mit ihr hören können, nämlich Professorin Mia Nolf. Sie ist aus der Schweiz vom Tierspital der Universität Zürich, leitet hier die Abteilung für Weichteil- und Tumorchirurgie. Und dass sie Diplomat des European College of Veterinary Surgeons ist, das muss ich, glaube ich, gar nicht erwähnen. Sie ist außerdem wirklich mega aktiv in der Forschung, also total umtriebig, habe ich das Gefühl. dann haben wir mit dabei Doktorin Nina Eberle.
Genau.
Was kannst du zu Nina Eberle erzählen?
Erstmal ist sie genauso eine Persönlichkeit in der Onkologie. Sie hat vor einigen Jahren das Zentrum für Kleintiermedizin, Wetz-Spezial in Lehrte bei Hannover gegründet. Ich durfte einmal dabei vor Ort sein, mitten in der Corona-Zeit. Da war alles für mich noch neu und trotzdem man merkte diese Kompetenz da in dem Zentrum, und das hat mich sehr beeindruckt, und seitdem kenne ich sie.
Ja, ich fand sie auch wirklich beeindruckend und ihr werdet es ja gleich auch hören. Sie ist auch Diplomat in der internistischen Medizin mit dem Schwerpunkt Companion Animals in der Onkologie, hat auch eine strahlenmedizinische Expertise und, also ganz breit aufgestellt im Zentrum. Dann ist mit dabei ein alter Bekannter, mit ihm haben wir die Premiere von Wettrekorder gemacht. Wir waren nicht in Lehrte, aber in Linsengericht, auch ein interessanter Name, den Ort gibt's wirklich, nämlich Jan Kunz, Dr. Jan Kunz von Equinox Strahlenzentrum. Und Jan, der hat ja so zwei Seelen in seiner Brust. Er ist einerseits Ingenieur, Medizintechnik und Tierarzt. Mhm. Und ja, und ich glaube, wenn man von ihm noch mehr erfahren will, dann muss man sich wohl oder übel die erste Folge Wettrekorder anhören, würde ich sagen.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Oder er guckt oder er schaut regelmäßig in die Katzenmedizin oder die Hunderunden, denn dort veröffentlicht er gemeinsam mit überweisenden TierärztInnen und seiner Partnerin Alena Sukup regelmäßig Fachartikel, um das Thema Strahlenmedizin und die Anwendungsmöglichkeiten näher zu beleuchten.
Das ist ein guter Hinweis. Es gibt spannende Case Reports und. Und dann haben wir noch jemanden dabei, den du auch schon länger kennst. Martin Schröder. Mhm. Martin Schröder ist Tierarzt. Und außerdem arbeitet er für eine nicht ganz kleine Firma in der Veterinärmedizin.
Ich würde sagen, wir nennen die Firma nicht. Also Zoetis müssen wir nicht nennen. Ja. Aber der Martin Schröder brennt für Diagnostik und ist halt auch ganz nah an den Tierarztpraxen in Deutschland, um das Thema Home of Care.
Point of Care.
Home auch, aber Point of Care nahe zu bringen. Sie haben, Zoetis hat da einige ganz spannende Produkte auf den Markt gebracht.
Und da sind wir schon bei einer Frage, die wir im Roundtable diskutiert haben, nämlich ist das wünschenswert, gibt es dabei Herausforderungen, wenn die Diagnostik komplett in der Breite ist, aber müssten wir nicht auch die SpezialistInnen dann haben, die dann auch die Therapien initiieren können und. Also, mannigfaltige Aspekte. Ich fand's wahnsinnig spannend, sehr lebendige Runde, das werdet ihr beim Zuhören merken. Und ich gucke den Andreas an, er scheint mich nicht korrigieren zu wollen, sondern Daumen hoch, klasse, dann steigen wir jetzt ein. Unsere Ausgangsfrage in die Runde war, wo stehen wir in der Versorgung, in der Veterinärmedizin im Kontext der Onkologie? Und den Aufschlag macht Doktorin Nina Ebele. Viel Spaß beim Hören.
Ich mache das ja jetzt seit 25 Jahren, also von daher habe ich ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Onkologie. Und es hat sich schon einiges wirklich extrem geändert. Als ich angefangen habe, hatte ich 2 Patienten in der Woche in der onkologischen Sprechstunde. Und der Stellenwert des Hundes und der Katze hat sich so dramatisch verändert, was man gerade in der Onkologie einfach dramatisch sieht, finde ich. Weil die Besitzer einfach viel mehr machen wollen, viel interessierter sind an allem, was man machen kann, mit allen Fachgebieten, die wir jetzt heute hier repräsentieren, Chirurgie, Strahlentherapie, Chemo. Und auch das Miteinander ist deutlich intensiver geworden. Was früher mehr Einzelkämpfer waren, sind wir jetzt einfach wirklich, wir brauchen alle Fachrichtungen. Und ich glaube, gerade die Onkologie ist das Fach, was am ehesten mit mehreren Fachbereichen zusammenarbeitet. Ich glaube, es gibt kaum ein Fachgebiet, was so auf ihr Miteinander auszielt als in der Onkologie. Und das ist gut und das macht mehr Spaß, weil man mehr Patienten behandeln kann. Und das nimmt mehr und mehr zu. Und das ist das, was die Onkologie so spannend macht.
Ich würde in der Niederlassung bleiben, ins Strahlenzentrum gehen. Jan Kunz, wir waren ja bei Equinox, aber jetzt nicht in der Breite des Podcasts, sondern in 3 Sätzen. Wo steht aus der Perspektive des Strahlenexperten? Stehen wir denn 2026?
Naja, die Frage ist relativ allgemein gestellt, insbesondere, dass sie ja nach der Tiermedizin fragt und nicht nur nach der Kleintiermedizin. Und da muss ich sagen, da ist doch noch sehr viel Luft nach oben, was die Versorgung angeht, was die allgemeine Versorgung angeht. Auf der anderen Seite ist in dem Bereich, was wir alles können und was wir, was möglich ist und was auch gemacht wird, zum Beispiel in so Zentren wie bei Nina oder wie im Tierspital, Das ist doch schon in vielen Bereichen sehr, sehr fortschrittlich.
Guter Ball rübergespielt, Mia Nolf ans Tierspital. Ich habe es gesagt, wir haben gesprochen beim DVG-Wettkongress und da habe ich schon mit den Ohren geschlackert, was da alles passiert. Aber jetzt nochmal sozusagen in der Essenz aus der Perspektive des universitären Zentrums. Wo stehen wir?
Es war noch nie so viel möglich. Wir stehen an einem ganz interessanten Wendepunkt, wo im Moment viele, viele Grenzen fallen. Insbesondere weil personalisierte Onkologie einfach möglich wird. Trotzdem sind wir noch weit davon weg, dass das in breiter Masse angewendet wird und dass das in breiter Masse bekannt ist, leider. Und ich glaube, dass wir, obwohl wir so viel spannende neue Fronten haben, die sich jeden Tag auftun, interessanterweise immer noch sehr viele hartnäckige Stigmata und falsche Vorstellungen in den Köpfen vieler Kollegen, aber auch der Besitzer haben, die wir adressieren müssen.
Eine Perspektive haben wir noch und das ist so ein bisschen so eine ambivalente Perspektive, nämlich einerseits in der Industrie, in der Diagnostik, andererseits aber auch schon an der Hochschule in Hannover verortet. Martin Schröder, der Blick auf den Stand der Versorgung in der Onkologie.
Einerseits als ehemaliger Praktiker und jetzt in der Industrie sicher schon den Wandel und was wir gerade auch schon gehört haben, die größere Bereitschaft der Tierhalter für Diagnostik, für Therapie und dass wir dem normalen Praktiker auch mehr Zugriff oder Bereitschaft geben wollen und Werkzeuge an die Hand geben, was die Diagnostik angeht. Angefangen bei Zugriff zu Pathologen bis jetzt neu zur KI-Diagnostik von Umfangsvermehrungen oder Tumoren in den Praxen direkt. Weil der Fachkräftemangel, das ist ja auch immer wieder Thema in den Praxen, in den Hochschulen, ist in den Praxen als auch in den externen Laboren in der Pathologie ja tagtäglich eine Herausforderung. Und da wollen wir eben unterstützen mit Diagnostiklösungen.
Und da sind wir schon bei spannenden Fragen, die wir im Verlauf auf jeden Fall noch loswerden wollen und stellen wollen. Vielleicht erstmal zum Einstieg. Nina, du hast es eben gesagt, es spielt eine ganz andere Rolle in der Wahrnehmung. Also Prävalenz von onkologischen Erkrankungen, weiß ich übrigens von Mirja aus dem Podcast, ist über 50% bei den Kleintieren. Jetzt mal in die Runde gefragt, warum ist das so? Und was sind jetzt neben der Awareness auf der einen Seite, aber was sind noch so weitere Auswirkungen, die jetzt in den unterschiedlichen Praxisbereichen von euch erlebt werden? Also sprich in der Niederlassung, aber auch im Strahlenzentrum, aber auch im universitären Zentrum. Fangen wir wieder bei Nina an.
Die Awareness ist, glaube ich, ein sehr maßgeblicher Faktor. Die sozialen Medien und das Internet helfen den Besitzern, sich besser zu informieren, was früher sicherlich eingeschränkter war. Also die Prävalenz von Tumorerkrankungen ist exorbitant hoch. 2/3 aller Patienten werden im Laufe ihres Lebens mal einen Tumor haben, ob gut oder bösartig. Das Stigma der Onkologie oder der onkologischen Erkrankung auch bei Menschen ist nicht mehr so wie früher. Da hat man nicht drüber gesprochen. Mittlerweile redet man. Reden bedeutet, es ist nicht mehr ganz so schlimm, weil es aus der Box rausgeholt wird. Die Besitzer wollen mehr, wie es für sie selber ist. Also die haben die Erwartung, dass ihrem Tier genauso geholfen wird in der Medizin, wie es für sie selber möglich ist, mit Strahlentherapie und Chemo. Die haben zum Teil weniger Angst als Haustierärzte. Die sind da zum Teil deutlich offener. Und das hilft. Und das ist natürlich, die leben länger. Wir haben ein paar mehr Erkrankungen. Also Übergewicht, wissen wir, ist ein großer Faktor, einfach auch in der Tumorentstehung. Wir sehen schon auch in einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie haben, dass unsere Haustiere doch eher etwas übergewichtig sind, was sicherlich ein Einfluss ist. Und wir finden einfach mehr, weil wir mehr Diagnostik machen können. Und die Besitzer es auch wollen als früher. Das ist multifaktoriell.
Eine Sache, die man sicher mit einrechnen muss, ist, dass die Qualität der Tierhaltung durch den Stand des Tieres extrem gut geworden ist. Die sind super ernährt, oder? Tierernährung hat super Sprünge gemacht. Die Medizin hat sich extrem entwickelt. Die Leute gucken wirklich sehr nach ihren Tieren. Für viele Menschen ist das Tier heute ein Partner, teilweise ein Kindersatz. Dadurch werden die älter. Und das bedeutet, dass Krankheiten des Alters mehr auftreten. Und dazu gehört natürlich die Krebserkrankung. Auf der anderen Seite haben wir das Phänomen, dass in manchen wenigen Rassen einfach wahrscheinlich durch die starke Zuchtselektion aus Versehen, man nennt es onkologische Driver, also Mutationen, die krebsfördernd sind, mit eingezüchtet haben. Für manche Rassen wissen wir das, für manche Erkrankungen, die dann dazu führen, dass diese Rassen extrem hohe Prävalenzen von Tumoren haben. Da ist das histiozytäre Sarkom sicher eins der bekanntesten Beispiele, aber auch Lymphom, Hemangiosarkom, da hat sich einiges gezeigt. Und ich glaube, am Ende akkumuliert es alles ein bisschen. Deswegen sehen wir das. Wir haben aber auch bei manchen Tumorarten hohe Prävalenzen beim Tier, die viel höher sind als bei Menschen, wo immer jeder fragt, warum ist das so, und wo ich leider sagen muss, ich kann es nicht beantworten.
Wir haben eine höhere Awareness, wir haben technisch mehr Möglichkeiten, also wir sind besser in der Diagnostik, also ihr seid besser in der Diagnostik. Wir haben anderes Bewusstsein, wir haben auch andere Ansprüche, das habe ich mitgenommen. Also dass die Besitzenden sagen, wenn das für mich geht, dann möchte ich das auch für mein Tier haben. Und das würde ich aber gerne nochmal challengen, weil Jan, als wir bei dir in Linsengericht waren und auch im Privaten, also ich war bei Bekannten zu Besuch, jetzt auch Ende letzten Jahres, so ein klassischer Weihnachtsbesuch, die haben von ihrem Hund erzählt, ein älterer Rüde, der hatte dann einen Tumor im Kopfbereich und dann war so das, was ich ganz typisch kenne, ja, dann haben wir den von den Schmerzen erlöst. Also da war jetzt gar nicht eine komplexe Tumorchirurgie oder Therapie, nicht Chirurgie, sondern Therapie angedacht worden, sondern es war gleich dieser, so habe ich das wahrgenommen, dieser, oh, der hat ja Schmerzen, das arme Tier, da kann man ja eh nichts mehr machen, dann erlösen wir den ja. Und so ein bisschen war das ja damals auch, als wir bei euch bei Equinox waren, ja auch so ein bisschen Thema. Wie guckst du denn da drauf? Also du hast ja eben auch schon gesagt, es ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Also ich denke, zunächst mal ist es eine hervorragende Option, die wir haben, zu dem Zeitpunkt, zu dem tatsächlich Schmerzen vorherrschen, zu dem wir tatsächlich einen Zustand haben, den wir nicht mehr beherrschen, nicht mehr kontrollieren können, dass wir die Option haben, die Tiere zu euthanasieren, gehen zu lassen, schmerzfrei, empathisch. Das ist auf jeden Fall etwas, was eine ganz klare und eine oft hervorragende Option ist. Andererseits gibt es natürlich auch noch weitere Optionen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe, über die zu sprechen und zu erklären, was wir denn eigentlich tun. Und sowohl in der Chemotherapie als auch der Chirurgie als auch der Strahlentherapie einfach das klar zu machen, was die Chancen und die Möglichkeiten sind und was die Kosten im weiteren Sinne dafür sind, wie wir vorgehen müssen, was wir für einen logistischen Aufwand haben, was wir für einen finanziellen Aufwand haben, wie die Reaktionen, die Nebenwirkungen dann realistisch einzuschätzen sind. Und dann haben wir die Option, das möglichst objektiv abzuwägen. Und das ist, denke ich, das, was wir den Besitzern an die Hand geben müssen, sie für eine Entscheidung zu befähigen.
Aber du hattest auch gesagt, dass viele niedergelassene Tierärzte gar nicht wissen um die Möglichkeiten oder sich vielleicht gar nicht trauen, in dieses Feld zu gehen und da zu informieren.
Auch die müssen wir zu einer Entscheidung befähigen und müssen erklären, was die Möglichkeiten sind und was wir tun können und einen möglichst objektiven Einblick geben in das, was wir jeden Tag tun. Und auch, was die Folgen davon sind. Denn häufig besteht so ein Bild, dass es eine archaische Therapie ist, die darauf angelegt ist, die Lebenszeit zu maximieren, ohne Rücksicht auf die Lebensqualität. Und die tägliche Praxis ist ja genau das Gegenteil. Die Lebensqualität steht immer im Vordergrund. Ganz viele onkologische Patienten sind palliative Patienten. Aber palliativ heißt ja liebevoll, dass die verbleibende Lebenszeit gerecht und gut zu gestalten. Insofern ist das, glaube ich, ein Vorurteil, mit dem wir aufräumen können und müssen.
Ja, und ganz dringend auch müssen. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir haben, dass die zum Teil beim Haustier Diagnosen gestellt bekommen oder Verdachtsdiagnosen. Und das Erste, was gesagt wird, also wenn dann der Haustier sagt, das hat keine Perspektive, dann sitzt das fest, dann schaffen die noch nicht mal den Schritt dann zu einem von uns dreien, um sich vielleicht nochmal eine weitere Information zu holen. Und nur wer informiert ist, kann auch eine Entscheidung treffen. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur an den Besitzern, sondern auch an den überweisenden Tierarzt rangehen, dass der versteht, was wir machen können, weil eben Lebensqualität, das ist das, was uns alle verbindet, das ist das oberste Gut, was wir haben. Und das können wir in vielen Sachen, gerade mit den Gehirntumoren, können wir wirklich eine sehr gute Lebensqualität herstellen mit der Strahlentherapie. Es tut nicht weh und wir können es verbessern. Und da müssen wir dran arbeiten, dass die Angst vor diesen Optionen, die es gibt, dass wir die beim Haustierarzt nehmen und bei den Besitzern.
Also ich denke, gerade mal die Tierhaltenden abzuholen, wäre eine Aufklärung, erstmal Diagnostik, was ist es und welche Möglichkeiten wir haben. Also dass wir den niedergelassenen Tierärzten auch da ein bisschen die Angst zu nehmen, den Tierhaltern zu sagen, welche Optionen haben wir. Und klar kommen manchmal dann die Entscheidungen kostenbedingt, versicherungstechnisch, wie kann man da was abbilden. Aber zumindest erstmal anbieten, dass wir den Tierarztpraxen, den Niedergelassenen sagen, die Möglichkeiten gibt es und zu den Tierhaltenden aber auch die Option geben. Und häufig ist es so, dass man überrascht ist, welche Tierhaltenden, was ihren Tieren dann im Nachgang doch ermöglichen können.
Ich finde alles, was gesagt wurde, absolut richtig. Aber ich glaube, es ist eben auch wirklich so, also ich habe allergrößten Respekt vor meinen Kollegen da draußen, die machen das super, aber ich würde das gerne jetzt ins parallele Beispiel nehmen. Sie gehen auch nicht zu ihrem Hausarzt und informieren sich über eine komplexe onkologische Erkrankung. Es ist so, das Schöne, was Onkologie so spannend macht, ist, dass es wirklich ein Hightech-Feld geworden ist. Weil wir reden über hochspezialisierte Therapiemöglichkeiten. Man muss über Genetik, molekulare Sachen, Chemotherapie, Strahlentherapie. Selbst ich kann das nicht. Selbst wir bilden Teams für jeden Teil, oder? Und ich glaube, da muss man einfach sagen, und ich finde es auch völlig okay, wenn ein Besitzer sagt, ich möchte es auch gar nicht wissen, dann ist es voll okay. Aber ich glaube, wenn man Leute hat, die das wissen wollen, dann ist es eben wichtig, sie an ein entsprechendes Zentrum zu verweisen. Und ich sehe das zum Beispiel immer wieder bei unseren Studenten. Die kriegen das ja beigebracht. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen einen Hund, wurde gesagt, bloß nichts machen, der hat einen Lungentumor. Und da fallen unseren Studenten regelmäßig die Kinnladen runter, weil das ist eine OP, die dauert heutzutage 30 Minuten. Die Hunde sind am gleichen Tag, gehen die nach Hause oder am Tag danach. Und die meisten Besitzer sagen, 2 Tage später ist der so weit, dass sie eigentlich mit dem wieder normal umgehen können. Wenn mir jetzt ein Hund operiert ist, 5 Tage später, den schicken wir jetzt in 5 Tagen wieder ins erste Agility-Training. Krass. Aber wenn man das nie macht, dann weiß man das natürlich nicht. Erstmal ist das irgendwie Shocking und Lunge und Thorax. Ich bin mit Strahlentherapie und ich glaube auch mit Chemotherapie ein bisschen. Ich mache so eine Übung mit meinen Studenten immer. Ich frage meinen Studenten immer, was glauben Sie, was der meist behandelte Tumor draußen in der Praxis ist? Jetzt mal vom Lipom ab. Und was ist für Sie ethisch grundsätzlich wichtig in der Tumortherapie? Dann kommt ganz oft, wie lange der lebt. Das unterstreiche ich, aber ich muss ein bisschen sagen, solange es eine gute Lebensqualität ist, ist Zeit für mich alleine nicht ein Faktor. Aber es muss eine gute Lebensqualität sein. Und dann kommen wir nämlich häufig ganz schnell zu einem lustigen Beispiel. Bei etwas, was sehr häufig ist, ist ein Milztumor beim Hund. Den kann jeder operieren, weil jeder weiß, wie man eine Milz rausnimmt. Da hat man auch nicht so viel Angst vor, weil das was ist, was man jeden Tag sieht. Man weiß, den Hunden geht's gut. 10 Tage später sind die Furden gezogen. Das ist eine der schlecht therapierbarsten onkologischen Erkrankungen, die wir kennen. Und auf einmal haben wir da das Stigma nicht mehr. Warum? Weil wir das kennen, oder? Da macht uns das auch keine Angst. Aber über Dinge aufzuklären oder nachzudenken, die man nicht kennt, ist manchmal schwierig. Und ich glaube, das ist auch völlig okay, aber dann fände ich es immer schön, wenn man sagt, hey, da musst du jetzt zum Spezialisten, der dich darüber aufklären kann, was das genau bedeutet.
2 Fragen. Die eine, Martin Schröder, du hast es gerade angesprochen, die Aufklärung, beziehungsweise das habt ihr alle in der Runde angesprochen, da würde ich nachher gerne nochmal drauf kommen, ob das vielleicht auch ein Teil sein kann, wo die Industrie unterstützen kann bei solchen Kampagnen in der Humanmedizin, selbstverständlich. Klar, auch immer natürlich Therapeutika getriggert, wenn wir Indikationen haben, wo Firma XY tätig ist. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen wollen. Was ich ganz spannend finde, ist, was Mirja gerade gesagt hat und was ihr ja auch alle dargestellt habt, wie weit wir mittlerweile sind. Und im Vergleich zur Humanmedizin, da habe ich so ein bisschen jetzt mal ganz doof gesagt, das Gefühl, dass jedes halbe Jahr habe ich eine neue Therapiemöglichkeit oder ich habe ein Molekül, von dem ich jetzt noch entdeckt habe, das hat auch noch das Target. Also ich bin hochspezialisiert. Einmal die Perspektive Industrie und dann auch noch von den Behandelnden bitte. Ist das nur in der Humanmedizin oder ist das in der Tiermedizin auch schon gang und gäbe?
Fangen wir bei Diagnostik an. Also ich erlebe zumindest, was mittlerweile durch die letzten Jahre möglich geworden ist, durch digitale Zytologie, wo man weltweites Netzwerk von Pathologen hat, wo man auch Befunde digital hat und dass wir die Zeit nutzen konnten, um auch eine KI zu trainieren. Und dass man eine KI zum Screening nutzen kann, wenn man Verdachtsdiagnosen hat bei Haut, Unterhaut oder Lymphknotenveränderungen, dass die KI da als Screening-Tool in jeder Praxis genutzt werden kann und das mit Sensitivitäten, Spezifitäten von klinischen Pathologen. Und dass man das zumindest als Werkzeug in die Praxen gibt und dass danach dann überwiesen werden kann und dass man eine Diagnose hat, mit den Tierhaltern sprechen kann. Und das ist, glaube ich, der Bereitschaft der Tierhaltenden geschuldet, dass man wissen möchte, was ist los.
Bei mir geht's immer so, und wir haben da im Vorfeld drüber gesprochen, Andreas, dass ich denke, okay, wir haben eine breitere Möglichkeit zur Diagnostik, aber ich brauche doch auch die Kompetenz der Therapie. Oder also ne, soll das Ziel sein, dass wir quasi überall am Point of Care das jetzt diagnostizieren können, auch wenn wir die therapeutischen Möglichkeiten nicht haben? Oder wird das dann eine Diagnostik sein, die eben in die Hände am Tierspital oder bei Jan Kunz oder bei Nina Eberle in der Praxis ist und auch dahin gehört? Wie ist da der Gedanke hinter?
Also ich denke, sowas wie eine KI oder Point of Care Inhouse-Diagnostik kann ja der Weg zur onkologischen Behandlung sein. Und Ziel sollte nicht sein, dass jeder niedergelassene Tierarzt eine Gehirntumortherapie oder sowas anbietet. Dafür gibt es ja onkologische klinischen Zentren. Es ist wie ein Screening, wenn man einen Verdacht hat, kann man zu klinischen Pathologen digitale Objektträger senden, man kann KI nutzen für Umfangsvermehrung und man sollte seine Grenzen in den Praxen sehen und dementsprechend dann in die Zentren überweisen. Gleichzeitig sind die Tierhalter ja dafür bereit, sie möchten wissen, was los ist, sei es durch Social Media, sei es durch KI, sei es durchs Internet, sie googeln ja parallel. Und wenn wir das als Werkzeug nutzen, eine KI oder auch digitale Zytologie ist immer nur ein Werkzeug. Keine Inhouse-Diagnostik kann uns klare Behandlungsempfehlungen geben. Das ist immer noch Aufgabe der Fachtierärzte.
Mirja, wie guckst du auf diese Entwicklung aus der jetzt mal von oben herab, vom universitären Zentrum? Weil bei euch, ich habe heute noch unsere andere Podcast-Ausgabe geschnitten und Andreas, ich zitiere ihn, hat gesagt, das ist der heiße Scheiß. Ja, wie guckst du auf diese Entwicklung?
Ja, ich glaube erstmal, und das ist mir tatsächlich wichtig, Wortspiel, aber hoffentlich nicht von oben herab, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Ich sehe es ein bisschen als zweischneidiges Schwert, weil ich denke, es gibt viele onkologische Erkrankungen, die in Anführungsstrichen recht simpel zu behandeln sind, man muss nur wissen, wie. Und die kann man auch nicht vollständig aus der Praxis rausnehmen, weil es so viele Patienten hat, die können die drei Zentren, die es gibt, die können wir gar nicht abfangen. Da baue ich ein bisschen drauf, den Kollegen aber einfach beizubringen, wie sie es richtig machen sollen. Und dann einfach Leute ausbilden, dass sie es gut machen. Die andere Geschichte, und das jetzt ein bisschen wirklich durch die universitäre Brille gesehen, all die Dinge, die du gerade genannt hast, gibt's in der Tiermedizin auch, oder? Also wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert in die molekulare Kartierung von Sarkomen, weil wir gelernt haben, dass die normale pathologische Diagnose leider häufig nicht ausreichend ist. Wir haben viele Patienten, die sind als total low-grade harmlose Tumore klassifiziert. Einen davon habe ich vor 2 Wochen mit Metastasen eingeschläfert und die tun weh, oder? Und es hat einen Grund, warum in der Humanmedizin so viel Aufwand betrieben wird, weil es nicht so simpel ist. Und am Ende, wenn wir ganz Hightech machen wollen, dann müssen wir Hightech verstehen am ersten Punkt. Wir arbeiten mit Targeted Diagnostics, sowohl Targeted PET-CTs als auch Targeted im Moment Chirurgie, oder? Wir nutzen eine spezielle Zielstruktur auf Tumoren, um die sichtbar zu machen. In den USA und auch in Mailand laufen aktuell Studien zu CAR-T-Cell-Therapie beim Lymphom. Und wir arbeiten im Moment an Immuntherapien für Osteosarkome und den Nachfolger von CAR-T, sogenannter BiTE-Therapie. Jetzt muss man aber sagen, ich glaube, dass all diese Sachen super wichtig sind, dass wir die einordnen. Sonst würde ich es nicht machen. Ich glaube, dass sie unseren Patienten eine Riesenchance bieten. Bis die flächendeckend available sind, sind das Jahre. Das geht nicht so schnell und da muss man eben auch einfach gucken, viele dieser Dinge, selbst wenn die anwendbar sind heutzutage, sind einfach sehr teuer, weil die Medikamente, die dazu gehören, die kann man, wenn man die privat bezahlen muss, kann man das einfach nicht leisten, selbst wenn es die gibt und die Nina die irgendwie organisieren könnte, wenn die Therapie dann 10.000, 20.000 jeden Monat kostet, ist das einfach raus. Aber ich glaube trotzdem, dass, so sehe ich das zumindest, als universitäres Zentrum ist es unsere Aufgabe, diese Grenzen auszuloten, rauszufinden, was für unsere Patienten Sinn macht. Auch rauszufinden, ich meine, gerade bei den neuen Sachen, oder? Unsere Patienten, abgesehen davon, dass es immer um die geht, aber die können ja auch Informationen für neue Therapien für Menschen liefern. Also einfach diese Lücke zu schließen und dann zu schauen, die Sachen, die wirklich effizient sind, hoffentlich in der Zukunft dann auf breiterer Basis available zu machen. Aber das ist schon auch echt anspruchsvoll, muss man sagen. Und ich muss sagen, was ich alles lernen musste in den letzten Jahren über molekulare Diagnostik, Genetik, Mutation und ich bin Chirurg, oder? Also mir schwirrt da manchmal schon der Kopf. Und ich muss nichts anderes machen. Ich kann keine Katze mehr impfen, wüsste ich nicht, wie das Schema ist, oder? Also ich darf meinen ganzen Tag, jeden Tag über diese Probleme nachdenken und ich muss über nichts anderes mehr nachdenken. Ich bin überzeugt, das kommt, das wird sich nicht mehr abwenden lassen. Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass es verantwortungsvoll und sinnvoll eingeführt wird und nicht einfach nur, weil man es kann, macht man es. Und da sehe ich eben die große Stärke auch der universitären und der klinischen Studien, dass da eben für manche Patienten Dinge möglich werden, die vielleicht eigentlich für die große Masse erst in 10, 20 Jahren am Horizont ist.
Da habe ich gleich auch noch eine Frage zu, aber erstmal möchte ich von Jan und Nina wissen, wie ihr darauf schaut. Das, was Martin eben gesagt hat, diese neuen Möglichkeiten, die ja auch ganz viele Optionen darstellen und wenn wir in der Strahlenmedizin, ist ein hochtechnisierter Bereich. Wir haben gerade gehört von mir, medikamentöse Entwicklung im universitären Zentrum spielen noch eine Rolle. Da gibt es wirklich schon ganz spannende Dinge und Möglichkeiten. Aber wie schaut ihr aus der niedergelassenen Brille darauf?
ich glaube, das, was die Onkologie auch so spannend macht, ist, wir haben im Prinzip alles. Wir haben das, was mir also sagt, High-End-Medizin, wir gucken voran. Das ist auch das, was uns ja in den letzten 25 Jahren so ausgezeichnet hat. Ich glaube, es gibt kein Fachgebiet, was so eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat wie die Onkologie. Es geht immer weiter. Das ist High-End und die gehört dazu und die bringt uns auch immer weiter. Und gerade wir in der Onkologie machen auch immer mehr. Wir probieren aus, machen und tun. Wir dürfen natürlich die Basis nicht vergessen oder das nicht vernachlässigen mit in Anführungsstrichen einfachen Tumoren, wie dann in der Zytologie wichtig ist, dass wir da aber auch gucken, gerade mit KI und sowas, dass wir den Tierarzt auch an die Hand geben, nur wenn das Tytoergebnis sagt, das ist nichts Böses, aber klinisch ist es hochböse, das zu hinterfragen, dass man nicht vergisst, nur weil es da schwarz und weiß steht, das ist nicht böse und das verhält sich ja da böse. Also auf seinen normalen Menschenverstand zu hören und zu sagen, das kann nicht sein und nicht alles zu glauben, was, das gilt für jede Zytologie. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir sehen schon auch viel, also ich glaube, wir alle sehen Patienten, wo wir denken, Gott, das ist so logisch, dass das jetzt kein Lipom sein kann. Hätte man doch einfach vielleicht ein bisschen früher was gemacht. Und das ist manchmal das, wo ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, bei allem High-End, was wir sozusagen machen können. Und ja, High-End gehört in die Uni, das ist die Datenverrichtung der Universität und das muss auch und das bringt uns auch weiter. Und ich hoffe sehr, dass wir das in 20 Jahren, hoffentlich in 20 Jahren schon haben. Das wäre cool. Aber wir müssen diesen Spagat zwischen nicht so High-End und High-End. Und den müssen wir in der Onkologie wirklich gut hinkriegen. Das ist, glaube ich, das in Anführungszeichen Schwierige auch für den Haustierarzt, dass wir diesen Spagat hinkriegen müssen.
Jan, du hast gerade sehr energisch mit dem Kopf genickt. Was wolltest du sagen?
Ich sehe es ganz genauso wie die beiden Vorrednerinnen. Ich glaube, dass die neuen Tools, dass die Grenzen verschoben werden müssen im Bereich der Spezialisierung. Ganz sicher. Und das passiert ja auch jeden Tag. Ich glaube nicht, dass der Haustierarzt, die Haustierärztin an zu wenigen Tools scheitert. Das ist nicht meine Lebenswirklichkeit, nicht meine tägliche Realität, sondern häufig gibt es Dinge, die einfach aus welchen Gründen auch immer in den Hintergrund gerückt sind. Und da sehe ich die Haustierärztinnen, Haustierärzte als die Spezialisten fürs Allgemeine, die halt natürlich eine extreme Breite haben, die dann aber auch entsprechend selektieren und informiert weiterschicken können. Und das ist, denke ich, die große Herausforderung, da eine gute Kooperationsbasis hinzubekommen. Dass die Patienten sehr zielgerichtet zu den Spezialisten kommen.
Lass uns dabei bleiben und in die Runde gefragt. Jan, fangen wir bei dir an. Wie sieht denn so ein optimaler Prozess aus? Also ist das einfach, dass die Leute wissen, dass es Strahlenmedizin als eine Therapieoption gibt? Ist es nur das, also die KollegInnen? Oder was gehört noch dazu für so einen optimalen Prozess, wie du ihn ja gerade sagst, dass man den bräuchte?
Ja, wie ich schon sage, ist der Spezialist fürs Allgemeine ja tatsächlich einfach extrem gefordert, weil der alle Dinge kann, die wir nicht können, weil der sehr, sehr allgemein Patienten vorgestellt bekommt und dann natürlich auch sehr, sehr scharf entscheiden muss, wie geht es weiter mit dem Patienten, wie geht es weiter mit der Diagnostik. Und da würde ich mir retrospektiv häufig wünschen, dass die Diagnostik zügiger und bisschen beherzter einfach durchgeführt wird. Denn je früher wir diese onkologischen Erkrankungen entdecken, erkennen, je schneller die Patienten auch zu einem Spezialisten kommen, desto besser ist natürlich die Prognose. Und da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und ein sehr großes Potenzial, einfach das Maximum, die maximale Versorgung zu erreichen in einer guten Kooperation. Das heißt, ich denke, die Kooperation ist der aller wichtigste Schritt für eine optimale Versorgung. Also früh miteinander zu sprechen, früh zu schauen, was die Optionen sind, wie es weitergehen kann.
Hat denn Zoetis diesen Weg schon vorgedacht? Sicherlich, oder? Als riesengroßes Unternehmen.
Also ich denke mal, die Entwicklung geht da mit Sicherheit weiter. Also angefangen haben wir mit der digitalen Zytologie, wo man Objektträger in den Praxen digitalisiert und an ein Netzwerk von Pathologen schickt, die was ausgewertet wird. Und die Daten sind natürlich auch in die Entwicklung von der KI eingeflossen. Und ohne was vorwegzunehmen, auch da wird natürlich weiterentwickelt. Angefangen haben wir mit Haut, Unterhaut und Lymphknotenveränderungen. Ein Wort, was vorhin gefallen ist, ist die Herausforderung von Inhouse-Diagnostik. Eine Inhouse-Diagnostik gibt uns nur Befunde. Und das ist nicht nur bei Zytologie so, das ist in der klinischen Chemie so, das ist in der Hämatologie so. Wir als Tierärzte, wir haben mindestens 5,5 Jahre studiert, gegebenenfalls noch promoviert, Fachtierarztausbildung gemacht. Wir müssen aus diesen Befunden die Diagnose machen. Das kann uns kein Inhouse-Diagnostik abnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Erwartung, die wir an die Inhouse-Diagnostik nicht stellen oder nicht haben dürfen. Also sie gibt uns nicht die Diagnose. Sie gibt uns Befunde, die wir als Tierärzte zur Diagnose machen. Und wenn die Erwartung bereinigt ist, können wir den Tierhaltern gegenüber entsprechend richtig auftreten.
Finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt aus der Besitzersicht, respektive wenn ich mit Ärztinnen aus der Humanmedizin spreche, möchte ich auch nicht nur von der KI betreut werden, sondern ich brauche jemanden, der das einordnet und mir quasi aufbereitet. Ich würde gern diesen Punkt, weil das ist ja nachher auch nochmal ausweiten, Martin, wo kann die Industrie insgesamt auch bei diesen Prozessen zur Aufklärung vielleicht noch unterstützen, neben den Tools. Aber ich würde gern das nochmal aufgreifen, was Jan gerade gesagt hat, Nina, und dir den Ball jetzt nochmal in die Praxis spielen. Du bist ja in einer, wenn ich das richtig sehe, in einer Gemeinschaftspraxis breit aufgestellt. Bei euch werden Katzen auch noch geimpft, also nicht wie von mir.
Ja, nicht viele, ja.
Nein, aber wenn du einerseits aus der Perspektive dieser Gemeinschaftspraxis, die ja breit aufgestellt ist, ihr bietet unterschiedliche Dinge an, aber natürlich auch in der Kommunikation mit den allgemeintierärztlichen KollegInnen schaust. Was gibt es von deiner Seite aus noch zu ergänzen zu den Dingen, die Jan gesagt hat?
Zum Glück nicht viel, aber auch da bin ich voll bei Jan. Manchmal ein bisschen beherzter, manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Diagnostik. Und schneller vielleicht dann weiterschickt, wenn man an seine Grenzen kommt. Weil eben gerade in der Onkologie ist, umso früher wir sie haben, umso besser ist es. Gut, jetzt habe ich den großen Luxus bei uns in der Praxis, ich habe eine Inhouse-Zytologin, also ich habe einen Menschen, der meine oder sogar zwei, die meine Zytologien lesen. Und dass wir sozusagen alles schnell machen können und dass wir das miteinander, sehr viel miteinander sprechen. Ich eine Idee habe klinisch, was es ist und das dann von meiner Zytologin hoffentlich dir bestätigt wird, so dass wir da einfach sehr persönlich und schnell arbeiten können. Und das ist sicherlich auch manchmal das, was man auch bei den Patientenbesitzern merkt, ist dieses, ja, aber ich war doch schon so lange jetzt beim Tierarzt. Ich war doch schon jetzt und ich habe doch schon. Und das ist manchmal, diesen Frust kann man schon auch manchmal dann verstehen, wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir Metastasen. Gut, wir wissen nicht, hätten wir die vorher nicht auch gehabt. Aber jetzt haben wir einfach weniger Möglichkeiten. Und wenn man dann die Enttäuschung der Besitzer auf der anderen Seite hat, ist das schon auch manchmal, wo man denkt, hätten wir doch vielleicht nur. Weil das ist natürlich auch schwierig. Und das ist natürlich, und das weiß ich auch, wir haben ein sehr selektiertes Klientel. Und es ist für uns immer einfacher, weil wenn von mir ein Hund mit Nasenbluten sitzt, der das schon länger hat und niesen und der ist 10, dann ist für mich die Hauptdifferentialdiagnose, dass das ein Nasentumor ist. Und dann ist das für mich relativ, dann muss mich erstmal jemand überzeugen, dass es das nicht ist. Mhm. Und das wird bei Jan genauso sein. Und das ist natürlich für einen Haustierarzt, das kann alles sein, dass es ja erstmal breiter behandelt, ist einfach so. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, die Herausforderung ist, die Besitzer rauszufinden als Haustierarzt, die schneller mehr wollen und die rauszufinden, die vielleicht gar nichts wollen, weil eine Strahlentherapie sowieso nicht für sie in Frage kommt. Die Anforderung, die an uns stellen mit Klickdiagnosen, ist auch zunehmend schlimmer. Also das ist schon auch, die wollen manche wenig Geld ausgeben, aber wollen trotzdem eine Diagnose. Mhm. Und das ist dann schon auch manchmal schwierig. Also Herausforderung.
Ich würde an der Stelle eben auch gerne nochmal, tatsächlich, weil das mir wirklich wichtig, absolut gerne Lanze für viele meiner Kollegen da draußen brechen. Ich habe schon das Gefühl, in letzter Zeit hat es ja im deutschsprachigen Raum auch einige Fortbildungen zum Thema Onkologie gegeben und die sind immer super besucht. Da kommen ganz viele Kollegen, oder? Das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich denke, das muss man einfach auch weiter abholen. Und da kommen selbst, also und das hat mich besonders gefreut, ich habe viele niedergelassene Tierärzte, die dann auch kommen und sagen, hey, was können wir denn machen, um euch zu unterstützen? Wir finden das so cool, dass das passiert. Wie kann denn aus der Praxis geholfen werden? Die Realität ist aber, dass sie einfach volle Sprechstunden haben und echt, glaube ich, wirklich sehr eine große Herausforderung. Also ich finde es wahnsinnig herausfordernd, das alles im Kopf haben zu müssen, was es so gibt. Und dann eben vielleicht auch mal mit einem Kunden oder häufiger mit einem Kunden konfrontiert zu sein. Ich meine, das haben wir ja auch alle mitgekriegt. Es gibt viel Unmut über die GOT oder die dann eigentlich gern alles wollen, aber am besten alles umsonst, was einfach in dem Level ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Oder wenn man super gute onkologische Versorgung will, das kostet Geld und zwar nicht wenig. Und all diese Sachen muss man natürlich besprechen. Aber da schließe ich mich Nina ein bisschen an. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man zumindest erwähnt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, einen Spezialisten zu sehen. Weil das gehe ich d'accord. Oder viele Patienten, die wir nachher nicht mehr gut behandeln können, sind entweder lang gewartet oder man hat mal was rausgeschnitten und, oh, Überraschung, jetzt war es doch böse. Und das sind die, da verlieren wir dann hinten. Oder das nach hinten raus zu korrigieren, ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Dann hat man seine Karte schon verspielt. Und das wird den Leuten aber dann häufig nicht vorher erklärt, weil dieses Wissen gar nicht da ist, dass das ein Problem ist, wenn das mal rausfällt, dass man das dann nachher nicht mehr gut operieren kann, dass es dann nachher schlechter zu behandeln ist, dass es nachher aggressiver wird, oder? Demgegenüber stehen so Sachen wie, dass es immer noch viele Leute gibt, die glauben, wenn man eine Punktion macht, wird der Tumor böser, was eigentlich fast nie der Fall ist. Also da gibt es ganz wenige Ausreißer, wo das belegt ist. Wir haben gerade über Zytologien gesprochen, oder? Was denn die Limitationen dazu? Die meisten Sarkome kann man zytologisch nicht diagnostizieren. Das ist selbst vom besten Zytologen zu verlangen, dass der sich festlegt und sagt, ist das sicher Tumor? Dazu braucht man Klinik, dazu braucht man Bildgebung und Erfahrung, oder? Lymphknotenzytologien. Wenn die negativ sind, das heißt nicht, dass da keine Metastase ist, aber das sind eben all diese Wissenssachen, die man haben muss. Und da gibt es einfach zwei Wege. Entweder man sagt, mich interessiert das, ich arbeite mich da ein und erwerbe dieses Wissen. Oder man sagt, ich habe so viele andere Sachen, aber ich sehe das und dann sage ich aber einfach, hey, okay, das ist jetzt nicht so ganz mein Strongbow, da würde ich dich an den Kollegen weiterschicken. Mhm. Und ich glaube, dann müssen die Zentren mit den Kollegen, mit denen sie ja zusammenarbeiten, einfach auch Möglichkeiten erarbeiten, wie man Wissenstransfer schafft, wie man dieses Grundwissen übermitteln kann, wie man sich austauscht.
Ich habe gerade so ein bisschen so Flashbacks an Produktion, die ich im Bereich der Humanmedizin begleiten darf und durfte, weil da haben wir auch immer das Thema, dass wir eine Fachrichtung haben, die über eine Erkrankung spricht und aber sozusagen die Selektion, die Diagnose ist in der allgemeinmedizinisch-hausärztlichen Praxis. Und ich habe aber das Gefühl, dass jede Woche nochmal eine neue, tiefere Geschichte dazu kommt, es noch diffiziler, noch differenzierter wird und denke ich an die genau auch beim humanmedizinisch tätigen Kollegen an die vollen Sprechzimmer, was sie noch alles in der Tiefe beachten sollen. Ist dieser Husten eine COPD oder vielleicht doch noch was anderes? Oder was könnte dahinter stecken? Haben wir eine koronare Herzerkrankung? Und. Also das mal nur an der Oberfläche. Und ich will diese Analogie nutzen für die Frage, und die haben wir, Jan, die haben wir mit dir auch schon so ein bisschen mal diskutiert, als wir bei dir waren. Aber wenn ihr jetzt in die Humanmedizin schaut, ich habe jetzt ja schon gelernt, dass die medikamentösen Therapien in 20 Jahren richtig weit vorne sind und in der Niederlassung, aber dass es auf jeden Fall jetzt schon ja Hightech ist in der Tiermedizin. Was gibt's aber dennoch, was man sich von der Humanmedizin abschauen könnte, wo ihr sagt, das wäre ganz cool, wenn wir das in der Veterinärmedizin auch hätten?
Also ich hätte gerne Leitlinien. fängst du an damit? Nein.
Nein.
Also hätte ich Zeit, könnte ich mir Zeit kaufen, würde ich es machen. Aber das ist sicherlich was, wo ich bin großer Fan von Leitlinien. Klar, die sind keine Lösung für alles, aber das ist es ja letztendlich, dass man eine Idee hat, was könnte sein und nachgucken kann, wie macht man. Das fängt bei uns ja schon mit der Patho an, dass wir nicht einheitlich haben, wie wird überhaupt eine Klassifizierung gemacht. Es ist nicht einheitlich geregelt, was ist ein Schnittrand im Gesunden. Da fängt ja in der Basis im Prinzip schon in der Tiermedizin an.
Das ist aber
an.
Auch eine sehr schwierige Diskussion.
Ich weiß, aber trotzdem. Aber es ist ja so, die sind auch nicht der Allheilmittel, gar keine Frage. Aber man kann nachgucken, was macht man denn? Und das wäre so, wo ich sagen würde, das würde ganz sicher vielen auch helfen, wenn man so Leitlinien nach und nach etablieren würde. Und da gibt's ich wüsste nicht, dass irgendwer schon anfängt, irgendwelche Leitlinien zu etablieren. Aber da bin ich manchmal neidisch auf die Humanmedizin.
Können wir dann einen Wunsch an die Industrie ableiten, zu sagen, macht euch doch mal stark in der Finanzierung? Oder ist das nicht das einzige Thema?
Nee, ich glaube, das ist einfach, in der Humanmedizin ist das ja auch, das wird zwar auch gesponsert, aber da muss man die Spezialisten zusammensetzen, die müssen sich einig werden. Wir fangen ja an, wir haben in der Tiermedizin Consensus Statements, das ist so in die Richtung. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir groß welche in der Onkologie haben, aber es kommt nach und nach. Und das muss ja auch international sein. Und ich glaube, das ist es einfach. Die Wirtschaft hilft uns da, glaube ich, nicht. Oder würde ich jetzt sagen, nein, würde ich nicht denken, dass sie uns hilft. Und das ist, glaube ich, auch sicherlich was in der Veterinärmedizin. Wir als Privatpraxis wollen möglichst unabhängig sein. Das ist was Patientenbesitzer sehr an uns schätzen, dass wir jetzt nicht von irgendwas gesponsert sind. Weil das ist natürlich auch ein großes Thema in der Tiermedizin, eben weil auch vieles sehr teuer ist, würde ich nicht sagen. Das muss schon aus der Tiermedizin selber kommen. Mhm.
Ich sehe es halt auch wieder schwierig, oder? Weil natürlich bei Menschen ist natürlich viel dieser Regularien und die sind auch nicht immer nur gut, oder? Manchmal
machen die Forschung
im Humansektor teilweise auch sehr schwierig. Aber zum Beispiel finde ich das gut, dass eigentlich gezwungen stimmt jetzt nicht, oder? Aber zumindest in Deutschland ist es von der deutschen Krebsgesellschaft ist ganz klar so, wenn man einen Krebspatient hat, dann gehört man in ein spezialisiertes Zentrum. Es gibt zertifizierte Zentren und Patienten, und das ist mehrfach nachgewiesen, Patienten, die in zertifizierten Zentren behandelt werden, haben eine ganz andere Chance zu überleben.
Ja.
Und ich glaube, und das hat was damit zu tun, dass eben in dieser Spezialisierung so viel Spezialwissen vorhanden ist, dass selbst eine Disziplin das nicht mehr deckt. Es ist eben wirklich der Klassiker, wo wir bei Krankheitsbehandlungen aus der Disziplin gehen. Onkologie ist nicht die Chirurgie oder die Med-Onk oder die Red-Onk, sondern idealerweise ist es die Onkologie, und zwar mit Expertise aus allen Bereichen. Und es wäre natürlich super, wenn wir das noch mehr ausbauen, dass wir einfach wirklich mehr Tumorboards, transdisziplinäre Diskussionen der Patienten haben. Wir können das natürlich nicht verpflichtend machen. Aber es ist eine Sache, die ich zum Beispiel spannend fand, das habe ich gelernt. In England ist es ja so, dass das medizinische System so bei Menschen so organisiert ist, dass es Trusts gibt und die bezahlen die Therapie. Und diese Trusts definieren zertifizierte Zentren. Und es ist ganz einfach, wenn man kein zertifiziertes Zentrum ist, kann man nicht abrechnen. Das heißt, man kann das Klinik schon Sarkom operieren, aber wenn man kein Sarkomzentrum ist, kriegt man keinen Pfennig dafür. Und so haben die das sehr effizient geregelt, dass die Patienten an die richtigen Zentren kommen. Sowas geht natürlich in der Tiermedizin nicht. Aber diese Denkweise finde ich gut. Und was die Pharmazie angeht, fände ich das spannend, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Wenn so neue Sachen am Horizont sind, weil das ist schon schwierig und mir ist auch klar, es kostet einfach viel Geld, oder? Da Interesse mit reinsteckt. Also mir ist manchmal gar nicht klar, wenn wir jetzt neue Targeted Therapies entwickeln fürs Tier, welchen Weg gehen wir dann? An wen wenden wir uns, wenn wir sagen, hey, wir haben jetzt total spannende Forschungsergebnisse. Wie machen wir daraus ein Medikament? Wie kriegen wir das in den Patienten? Und zwar finanzierbar. Gibt es Möglichkeiten für Spin-offs, für Zulassungen nur unter Tiermedizin, die man günstiger machen kann als in der Humanmedizin oder wie auch immer, oder? Weil das natürlich... Wir machen ganz viel Forschung, die dann nachher versagt, weil dann gibt's kein Pharmaunternehmen, das das übernimmt. Und solche Sachen, da finde ich spannend.
Ja.
Oder Lizenzierung, Medikamentenentwicklung. Also wie kriegen wir diesen Punkt zusammen?
Ich frage mal ganz ketzerisch, Martin, schläft da die Pharmaindustrie im Veterinärbereich? Ich mach's bewusst ketzerisch.
Ja, also ich denke mal, die Pharmaindustrie ist natürlich auch darin interessiert, die Medizin voranzutreiben. Und gerade im Bereich der monoklonalen Antikörper, wenn wir da Dermatologie oder Schmerztherapie gucken, gibt es ja schon deutliche Fortschritte die letzten Jahre. Dass da die Zusammenarbeit mit onkologischen Zentren wichtig ist, ohne Frage. Gleichzeitig muss geguckt werden, ist der Markt da? Und das ist, glaube ich, diese Riesenherausforderung. Wir brauchen einerseits die Bereitschaft der Tierhaltenden, quasi diese Therapien anzunehmen, die Bereitschaft der Tierärzte, Tierhalter oder Patienten an entsprechende Zentren zu überweisen, dass der Markt da ist. Weil das ist das, was die Industrie braucht, oder die Pharmaindustrie.
Es ist so banal und auch so richtig und wichtig. Das ist natürlich ein ökonomisch getriebenes Unternehmen und das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist ja einfach so und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir reden ja auch transparent darüber. Jan, dich haben wir noch gefragt, gibt es noch was, wo du sagst, was sich die Veterinärmedizin von der Humanmedizin vielleicht abschauen könnte? Ich weiß, Register, das hast du damals im Podcast gesagt, das wäre so ein großer Traum von dir, die aufzubauen. Weiß ich aber auch, dass in der Humanmedizin die KollegInnen auch ächzen und stöhnen über die Arbeit. Also da läuft es auch nicht ganz so einfach. Aber genau, was hättest du gerne?
Also im Prinzip kann ich tatsächlich das wiederholen, was ich in der ersten Folge schon gesagt habe. Und das verbindet dann eigentlich auch das, was mir und Nina gesagt haben. Denn ja, wenn wir Leitlinien haben wollen, dann ist der Schritt davor eigentlich, dass wir die Experten haben, die diese Leitlinien schreiben. Die haben wir bei vielen Erkrankungen durchaus. Aber wenn wir auf die Humanmedizin schauen, dann gibt's durchaus bei den selteneren oder bei den seltenen Erkrankungen Zentren, die sehen zum Beispiel in Deutschland alle Patienten, die genau diese Erkrankung haben.
Ja.
Das heißt, das sind Personen oder Zentren, die kennen einfach alle Patienten. Wenn wir das in der Tiermedizin hätten, das zu einer speziellen Erkrankung, also man kann es durch Expertise natürlich irgendwie versuchen, so aufzubauen, dass man zu einer Erkrankung sehr, sehr viele Patienten sieht und dann zwangsläufig Experte dafür ist. Aber zu selteneren Tumorerkrankungen ist das natürlich dann extrem schwierig, da Wissen zu generieren. Da wäre ein Register eine Möglichkeit, um das dann doch noch irgendwie zu umgehen. Da würde dann auch die AI unter Umständen eine Rolle spielen, um dieses Register auszuwerten. Das sind zwei Dinge, die haben wir nicht, die sehe ich auch in Kürze nicht kommen. Mhm. Aber das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass es doch so ein bisschen mehr wie die Humanmedizin werden würde. Und natürlich, klar, wenn wir ein Register aufbauen, dann ist das viel bürokratischer Aufwand. Und dann ist das Aufwand, den schon auch irgendwie jemand leisten muss und den am Ende auch jemand bezahlen muss. Mhm. Da hat die Humanmedizin andere Möglichkeiten und andere Ideen, als wir das in der Tiermedizin realisieren können. Mhm.
Ich bleib mal direkt bei dir, Jan. Wenn ich den Spieß jetzt umdrehe, was können denn die, ich benutze jetzt ein Wort, was ich gelernt habe im Kontext Wettrekorder, die Humanis von den TiermedizinerInnen lernen oder ja sich anschauen in der Onkologie? Gibt's da was?
Naja, auch da habe ich wieder ein Zitat, was ich glaube ich schon mal gebracht habe, dass die Haustiere, die Heimtiere, die Companion Animals eine der am schlechtesten untersuchten Kohorten sind, aus denen wir extrem viel für die Humanmedizin und an Grundlagenforschung ableiten können. Wie gesagt, das habe nicht ich mir ausgedacht, das ist aus einer Publikation, die über 20 Jahre alt ist. Aber wenn wir das, was wir sowieso machen, uns sehr, sehr genau anschauen würden und auch vergleichbar über Zentren hinweg untersuchen könnten, dann könnten wir sehr viel, ohne dass wir zusätzlichen medizinischen Aufwand haben, könnten wir sehr viel an Grundlagenwissen zu onkologischen Erkrankungen generieren, denke ich. Da bin ich sehr, sehr überzeugt von. Hm.
Mia, ist das nicht das, was du uns auf dem DVG mitgegeben hast, wo du gesagt hast, dass ihr bei euch so engmaschig auch mit den KollegInnen aus der Humanmedizin zusammenarbeitet, dass da durchaus auch Erkenntnisse von eurer Seite auch wieder zurückfließen? Oder habe ich das mir zu einfach gerade gemacht?
Nee, also ich glaube, es ist eben wirklich das Feld unter One Oncology oder Comparative Oncology oder wie auch immer man das nennen möchte, oder? Und ich glaube, das ist eben wichtig, oder? Unsere Haustiere sind ein Riesenpool, die häufig an Krebs erkranken und die einfach ein paar Features haben, oder? Dadurch, dass wir gezüchtet haben, haben wir die Genetik ein bisschen simpler gemacht, oder? Das heißt, wir können auch schneller erkennen, wenn was sich verändert, ob das relevant ist oder nicht. Die leben kürzer, das heißt, wir sehen viel schneller Ergebnisse, wenn wir therapieren. Und sie haben eben nicht alle, man kann nicht jede Krebserkrankung beim Tier mit der beim Menschen vergleichen, aber wir haben viele Krebserkrankungen, wo wir eins zu eins schon wissen, dass sie super ähnlich sind. Und wir haben, und da sind wir sehr stolz drauf und das wollen wir auch weiter ausarbeiten, aber wir haben viele Kollaborationen, wo wir eben wirklich mit den Humangruppen zusammen überlegen. Dazu ist ja zum Beispiel unsere PET-Studie entstanden. Wir haben kein PET an der Uni Zürich, aber wir haben Humangruppen, die das haben und die haben eine Fragestellung, die sie im Moment bei Menschen nicht so einfach beantworten können. Da kriegen jetzt bei uns eine Reihe Hunde eine Riesenchance, ein PET-CT zu kriegen und man muss sagen, wir haben fast jeden Hund mehr Krankheit gefunden, als wir dachten. Der Jan kennt auch schon einen von uns, oder? Wo wir dann bilateralen Tumor gefunden haben. Wenn man den Hund amputiert hätte auf einer Seite, wäre eine Katastrophe gewesen, oder? Also für die Hunde ist das ein super Vorteil. Und es gibt unheimlich viel Daten, die generiert werden, wo, bis die so weit sind, dass sie es im Menschen machen können, würde das noch 2-3 Jahre gehen. Also beschleunigen da die Entwicklung extrem. Und das ist eine totale Win-Win-Situation. Und das gibt es in ganz vielen Situationen. Und ich glaube, so sollte eigentlich idealerweise Medizin funktionieren, dass wir uns auch da disziplinübergreifend austauschen. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch mehr. Also diese Publikationen, dass Tiere gute Modelle sind, die gibt es ja schon seit 100 Jahren. Wenn man dann sucht, wie viele echte translationelle Studien es gibt, die also wirklich beim Tier gemacht wurden und dann zu was Besseres im Menschen geführt haben, dann werden es dann auf einmal weniger. Aber es gibt die und die kommen. Das ist nicht, weil das nicht richtig ist. Das ist einfach, weil das bis im Moment noch nicht richtig zu Ende gedacht wird. Aber das ist was, wo wir sehr dran hängen und was auch in Zürich definitiv ganz groß geschrieben wird.
Hm. Boah, klingt total spannend immer. Ich krieg echt Schlacker mit den Ohren. Nina, aus deiner Perspektive, was wäre noch zu ergänzen, wo du sagst, das können humanmedizinische KollegInnen sich vielleicht bei den veterinärmedizinischen KollegInnen abschauen? Im Kontext Onkologie jetzt nicht ganz allgemein.
Wir versuchen sehr, sehr individuell auf die Patienten einzugehen, sowohl als die Patienten als auch die Patientenbesitzer. Also bei uns ist dieses empathische, persönliche, und das ist sicherlich was, was uns in der Onkologie auszeichnet im Vergleich zu Humanmedizin. Das ist einfach mehr ein Durchlaufen, und das fällt das Persönliche weg. Ich habe eine meiner Mitarbeiterinnen, kriegt gerade eine onkologische Therapie, und die ist natürlich was anderes hier von uns gewöhnt und ist ein bisschen erstaunt, wie anonym und kalt das in der Humanmedizin ist. Und das ist ja nicht anders. Also unsere Besitzer haben Angst, die Menschen haben Angst. Also, weil wer geht gern zum Onkologen? Und das wünsche ich mir von dem, was ich so erzählt bekomme, dass die Humanmedizin sich das vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen nimmt, dass dieses empathische, persönliche. Weil das ist, glaube ich, was in der Teammedizin etwas intensiver ist. Das ist natürlich, glaube ich, wie in der Kindermedizin. Also wir haben da Besitzer, die hochemotional sind. Der Patient an sich ist nicht hochemotional. Das ist unser großer Vorteil in der Onkologie. Denen geht es nicht schlecht. Die wissen nicht, dass sie einen Tumor haben. Die wissen nicht, was für eine Therapie bekommen. Deswegen vertragen sie es auch besser. Aber der Mensch, der da sitzt, der ist hoch angespannt. Und den abzuholen, ich glaube, das machen wir in der Veterinäronkologie besser. Und da könnte die Humanmedizin ein bisschen nachjustieren. Natürlich nicht jeder, gar keine Frage. Da gibt's auch mega gute. Aber so.
Ja. Ich glaube auch, und auch das lässt sich natürlich nur begrenzt umsetzen. Aber Jan hat das vorhin schon mal fallen lassen, oder? Also wir haben jetzt eben über Hightech gesprochen, über hochentwickelte Technologien. Aber was ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist wirklich in jedem onkologischen Zentrum, das ich kenne, so. Bei allem, was wir tun, steht die Lebensqualität unserer Patienten immer an allererster Stelle. Wenn die Therapie diese Lebensqualität zu stark einschränkt, wird abgebrochen. Es geht nicht darum, um Teufel komm raus zu therapieren, sondern es geht darum, Optionen zu bieten, die sich gut verantworten lassen, die die Tiere gut vertragen und die sie möglichst schnell ein normales Leben zurückbringen. Und bei Menschen ist es natürlich so, oder? Da kämpfst du natürlich um jeden Tag. Klar, wenn du es mit einem Kind zu tun hast, dann willst du alles tun. Aber ich glaube, dass dieser Punkt Lebensqualität ein wichtiger Faktor in einer Therapie ist, das ist schon auch Teil in der Humanmedizin, aber es könnte vielleicht noch einen größeren Teil kriegen. Das ist zumindest das, was man teilweise hört, wenn man auf die Kongresse geht, wenn es gibt ja sehr viele Organisationen, die von Patientenvertretern quasi betrieben werden. Extrem viele in der Humanmedizin, die übrigens ganz viel Forschung finanzieren und ganz viel zum Fortschritt der Krankheiten beitreten. Das finde ich total faszinierend. Und die bringen das eben oft ein. Oder die sind diejenigen, die sagen, hey, denkt auch einfach an den Menschen hinter der Diagnose. Und das ist übrigens was, letzter Satz dazu, was ich ganz interessant finde, dass wir das beim Tier nicht haben. Weil, also ich war jetzt im November, war ich in Miami auf der CTOS, das ist die größte Konferenz im Humansektor für Sarkome. Und das ist eine medizinische Konferenz, oder? Aber da sind ganz viele Patientenvertreter anwesend. Es gibt ganz, ganz viele Organisationen für die verschiedensten Krankheiten. Und die machen ganz viel, die sorgen dafür, dass Aufklärung betrieben wird, dass Informationen über die Krankheiten über Social Media und so an die Patienten kommen, dass es Hotlines gibt, wo betroffene Patienten anrufen können und sich informieren, was bedeutet das, wo finde ich das nächste Zentrum. Das ist ganz oft Charity oder Patienten-driven. Und total beeindruckend, wie ich finde. Und interessanterweise gibt es sowas beim Tier, dass ich wüsste, eigentlich nicht wirklich, oder? Kennt einer von euch irgendwie so ein Phänomen?
Nein. Martin, Patientengruppen werden natürlich auch gestärkt. Das ist ja auch wieder Zeit, die es braucht, die es Unterstützung braucht. Und ich weiß, es gibt ja auch einen Bundesverband, aber wäre das auch oder hat die Industrie hier Gestaltungsmöglichkeiten, noch mehr zu tun im Sinne einer übergreifenden Aufklärung und Kompetenzerweiterung von PatientInnen, also da auch Ängste zu nehmen oder aber auch zum Beispiel Kommunikationsschulungen, weil das Wort Tumor, Krebs, löst ja bei jedem sofort eine Angstreaktion aus. Also sind das Felder, wo du sagst, da sind wir schon aktiv und da können wir auch was tun, oder wo stehen wir da?
Ja, du hast gerade gesagt, dieses Tumorkrebs ist mir ja gleich ja negativ assoziiert bei den Tierhaltern. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung, die wir in den Tierarztpraxen haben. Wenn wir solche Wörter in den Mund nehmen, wie reagieren die Tierhaltenden darauf? Da können wir natürlich mit Infomaterial aushelfen, mit Fortbildung oder Ähnliches. Das, was Nina gerade vorhin gesagt hat, diese Empathie der Tierärzte, das ist da, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da ansetzen, dass wir die Empathie der Tierärzte nutzen, mit den Tierhaltenden zu sprechen. Weil es ist individuell. Wir können ja Diagnosen stellen, wir können Befunde zu Diagnosen machen, aber dieses Empathische mit den Tierhaltenden arbeiten, das können wir dem Tierarzt nicht abnehmen. Und auch das habe ich auch im familiären Umfeld erlebt, dass das bei den Humanmedizinern nicht immer unbedingt gegeben ist. Guidelines sind toll, wenn wir sowas haben. Gleichzeitig kommt man da in so ein Schwarz-Weiß-Kaskadendenken. Und da ist der Tierarzt dieses Empathische, da müssen wir an die Hand rangehen, dass wir den Tierarzt unterstützen. Was mache ich mit dem Befund? Wie kann ich den Tierhalterwert an die Hand nehmen und das individuell gestalten? Und das sind Fortbildungen, die unterstützt werden können, die angeboten werden können, sei es Kommunikation oder Ähnliches. Ich denke, da sind wir Tierärzte schon gut aufgestellt.
Das ist auf jeden Fall nochmal, glaube ich, eine große Aufgabe, die dann auch bei Zoetis und den Konkurrenten liegt, da genau in diese Kommunikation einfach noch zu stärken. Ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Mhm. Eindeutig.
Das unterscheidet Andreas und mich. Ich finde immer alles super und Andreas weiß Bescheid.
Nein.
Nein, ist ja so. Das war gar nicht, das war humoristisch formuliert, aber genauso gemeint. Wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden und ich bin immer noch so mit der Kommunikation. Nina, vielleicht ganz kurz nochmal bei dir. Du hast das so gesagt, dass ihr da das so empathischer, dass du das anders erlebst. Und ich kenne es aus der Humanmedizin und das hat viele Gründe. Wir haben uns auch ins Aufgabenheft geschrieben, irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir eben auch mit humanmedizinischen KollegInnen gleichzeitig sprechen. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir natürlich da auch das Eingestehen einer Limitation, also über palliative Medizin bei einem Menschen zu sprechen, hat ja immer noch eine ganz andere, belastet ganz anders. So ich, also das, jeder von uns wird Erfahrungen haben im Bekanntenkreis, wo Leute mit einer Erkrankung, mit einer Diagnose konfrontiert worden sind. Auch wenn es, und du hast gesagt, Andreas, es gibt Luft nach oben, was die Kommunikation angeht. Nina, du hast es aber eben so rausgestellt. Kümmert ihr euch denn bei euch in der Praxis explizit darum oder habt ihr einfach Glück und habt total kommunikativ hochbegabte Menschen im Team?
Ich glaube, man wird aus einer bestimmten Motivation Onkologe. Und entweder man ist Onkologe oder man ist es nicht. Weil ich glaube, man kann nicht Onkologe werden, wenn man nicht eine bestimmte Empathie hat und auch gerne redet. Und Emotionen von der anderen Seite aufnimmt. Und wir haben das große Glück, dass alle, die bei uns arbeiten, wissen, dass sie in der onkologischen Schwerpunktpraxis arbeiten, die mit auch viel Trauer umgehen müssen. Die wissen, dass wenn ein Besitzer bei uns anruft, hat der Stress, weil er es wirklich hasst, beim Onkologen anzurufen, weil er ganz furchtbar viel Angst hat, eben weil er das böse Wort Krebs gehört hat. Und die können das. Die machen das überragend gut. Die machen aber auch den ganzen Tag nichts anderes. Mhm. Und ich glaube, man muss Patientenbesitzer wirklich mögen, um das in der Onkologie, in der Tiermedizin gut zu machen. Und man muss da auch viel aushalten. Das ist schon oft nicht ganz einfach. Also nicht umsonst hat die Tiermedizin eine sehr hohe Selbstmordrate, weil wir schon ganz schön viel Druck aushalten müssen in der Tiermedizin. Mhm. Die machen das aber bei uns im Team aus einer intrinsischen Motivation, weil sie das auch toll finden. Weil sie einfach auch sehen, die kommen aus der Sprechstunde raus und fühlen sich wohler. Weil, und das ist nämlich auch das nicht zu unterschätzen, einem Besitzer auch zu sagen, man kann jetzt nichts machen, genießen Sie die letzten Tage und bereiten Sie den Abschied vor, ist manchmal, das ist schwer, aber das hilft dem Besitzer, aus dem Ungewissen rauszukommen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das hilft denen mehr, als man lässt sie, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, und gucken Sie mal. Dann kann er sich verabschieden und kann sich damit auseinandersetzen. Und die meistens am entspanntesten rausgehen, sind die meiste Angst haben und die dann wissen, okay, das ist der Fahrplan. Sie brauchen einen Fahrplan, dass sie nicht alleine sind. Und wenn es ist, man muss sie einschläfern. Aber dann wissen sie es wenigstens, weil sie immer Angst haben, dass sie es verpassen, den Moment verpassen und dass die Lebensqualität leidet. Und man sieht das irgendwann auch einfach nicht, weil man hat einfach panische Angst. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die wir haben. Na klar, auch behandeln, aber dieses Wahrnehmen und auch das Wahrnehmen, was will denn der Besitzer? Also will der eine weitere Therapie, will er es nicht? Und dann, wenn er es nicht will, ihn auch darin zu bestärken, dass das voll in Ordnung ist, das jetzt nicht weiterzumachen, sondern weil wir die Möglichkeiten haben, dass er eingeschläfert werden kann. Und das ist gut so, dass wir das können. Und das ist der große, große Vorteil zu Humanmedizin, den wir einfach haben.
Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie viel Macht wir auch über Leute haben, oder? Die kommen zum Arzt und die haben extrem viel Vertrauen. Und je nachdem, wie wir gegenüber treten, können wir natürlich auch ganz viel steuern, oder? Ja. Und sagen, oh ja, es ist der Hund hat Krebs, ist jetzt ganz schlimm, da können wir, also man kann schon was machen, aber das natürlich behandeln wir den nicht, oder? Und ich glaube, das ist eben das fand ich immer spannend, das ist mir schon als Student aufgefallen. Ich kenne wirklich viele Leute, die Onkologie machen. Und meistens sind die onkologischen Leute die, die am fröhlichsten sind, am mentalsten. Da wird mit dem breitesten Lächeln der Patient reingeholt, oder? Und nicht, weil man das kleinredet. Man redet trotzdem Tacheles. Aber es ist eben wichtig, den Leuten auch eine Sicherheit, ein Gefühl von Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, pass auf, ich hole dich jetzt hier ab.
Ja.
Du bist nicht alleine, wir machen das als Team. Das ist jetzt nicht eine schöne Diagnose, aber da kann man was machen. Das, das und das ist die Option. Und egal, wofür du dich entscheidest, egal, welche Option du auswählst, wir begleiten dich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie in meinem Empfinden eigentlich jede tiermedizinische Onkologie, die ich jemals gesehen habe, funktioniert. Das Wichtige ist halt, denke ich immer, ist so ein bisschen der Spagat. Also ich erkläre Leuten das immer. Ich versuche auch wirklich optimistisch zu sein. Und selbst, das klingt jetzt blöd, oder? Aber selbst wenn man sagt, ich kann jetzt nicht weitermachen, das immer noch mit einer unterstützenden Grundeinstellung zu transportieren. Aber möglichst ohne damit zu viel Einfluss zu nehmen. Oder wenn jetzt jemand zu mir kommt, und das ist ganz witzig, wir haben manchmal Leute, die sehr skeptisch sind, dann sage ich, passen Sie auf, es gibt die Option. Wenn Sie das machen, wird wahrscheinlich das passieren. Ah, ich merke schon, OP ist für Sie nicht so richtig. Das ist völlig okay, wir brauchen gar nicht operieren. Es gibt ja noch die anderen Optionen. Und in dem Moment, wo man dann den Schritt zurückgeht und sagt, ist es völlig okay, wenn Sie es nicht machen, das sind dann häufig Besitzer, die am nächsten Tag anrufen und sagen, wissen Sie was, Frau Neuf? Wir machen das jetzt. Aber das ist eben der Trick, den die Informationen mitzugeben, ohne zu sagen, ich sage dir, was du tun sollst, sondern ich sage dir, was es gibt. Ich versuche das so zu filtern, dass das nicht zu overwhelming für dich ist und dass du das Gefühl hast, da ist jemand, der geht diesen Weg mit dir, egal wie der geht. Und das ist, glaube ich, eben ja ein wichtiger Punkt, oder?
Das Phänomen ist wirklich, und wir sehen das ganz oft bei Gliedmaßenamputationen. Die Besitzer kommen mit einer vorgefestigten Meinung, häufig vom Haustierarzt oder einfach, ich will eine zweite Meinung, aber eine Amputation will ich auf keinen Fall. Und das ist genau das, zu sagen, ist gar kein Thema, das sind die anderen Optionen. Aber haben Sie eigentlich schon mal einen dreibeinigen Hund gesehen? Nee, darf ich Ihnen mal ein Video zeigen, wie das funktioniert? Die einfach abholen und wahrzunehmen, dass sie Angst haben. Logischerweise sind hochemotional. Sie wollen sich keine Gedanken darüber machen, dass man eine Gliedmaße amputiert. Da hat jeder Angst vor. Aber es ist in vielen Sachen die beste Option und die Lebensqualität danach ist deutlich besser. Und wenn man ihnen das vermitteln kann, eben das sind dann die Patienten, die am nächsten Tag anrufen und sagen, okay, wir machen das. Und das ist dann auch schön. Und wenn man dann sieht, wie der Hund abends nach Hause geht und die Besitzer einfach glücklich sind, weil sie mehr Zeit gewinnen, das ist ja das, was wir im Prinzip ja auch wollen.
Jan, wie ist denn das bei euch? Ich meine, ihr habt ja auch so herausfordernde Kommunikation. Ihr habt die Möglichkeit, du hast es gesagt, auch Schmerztherapie zu machen, palliativ zu begleiten, aber trotzdem sind wir ja in einer herausfordernden Situation, was die Kommunikation angeht. Nina hat es eindrucksvoll geschildert. Die Leute sind hochemotional. Habt ihr im Team da besonders geschult oder habt ihr auch wie bei Nina eh nur intrinsisch motivierte Menschen, die sonst eigentlich nicht an diesem Job wären, wenn sie das nicht mitbringen?
Ich bin die ganze Zeit heftig am Nicken, weil ich natürlich das ganz genauso sehe, wie die beiden das aus ihrem Alltag einfach kennen und schildern. Bei uns läuft das manchmal unter dem Buzzword Liebe. Die brauchen Liebe, beziehungsweise die Besitzer müssen an die Hand genommen werden. Und das meine ich gar nicht bevormundend, sondern die brauchen die Unterstützung und die Sicherheit, dass sie die Hilfe bekommen und zum Teil auch einfach die Zeit bekommen, die sie halt brauchen. Deswegen stimme ich dem 100% zu. Bei uns von der ganz praktischen Kommunikation ist es manchmal so, dass es halt einfach besser ist, wenn andere Leute mit den Besitzern dann sprechen. Manchmal merkt man einfach, dass auch obwohl man sich unglaublich Mühe gibt, dass es nicht passt, dass es nicht funktioniert, dass die Basis jetzt von der einen oder anderen Seite nicht passt oder dass das im Gegenseitigen einfach nicht funktioniert. Und dann ist es auch gut, dass von unserer Seite, die Besitzer kann man üblicherweise nicht austauschen, nicht so leicht, aber wir können die Kolleginnen und Kollegen einfach da auch hingehend entlasten, dass es dann einfach jemand anderes macht, dass jemand anderes kommuniziert und dass man da schaut, dass man das bestmöglich hinbekommt und dass man dann wieder eine Basis hat, mit der man die Besitzer an der Hand nehmen kann und da einfach unterstützen kann. Und manchmal hilft auch einfach ein Hund oder eine Katze. Ganz oft helfen die Tiere da tatsächlich mit, wenn die einfach rumlaufen, wenn die irgendwas machen, was die diesen Stress und diesen Druck aus der Situation rausnimmt und was dann auch genau das unterstreicht, dass es den Tieren reichlich egal ist, ob sie Lungenmetastasen haben, wenn es ihnen jetzt gerade gut geht. Die Perspektive ist denen wurscht. Die Perspektive ist etwas, was den Besitzern Stress bereitet und nicht den Patienten.
Generell, die Tierärzteschaft ist ja quasi häufig aus einem Grund Tierarzt oder Tierärztin geworden. Das ist die Tierliebe. Die meisten Tierärzte, Tierärztinnen haben selber Tiere, Haustiere, können sich deswegen die Situation der Tierhaltenden quasi hereinversetzen. Und dann könnten wir an dem Punkt, den du gerade gesagt hast, die Tierhalter müssen häufig einfach nur an die Hand genommen werden. Es ist nicht so, dass wir die Tierhalter lenken müssen, sondern sie sind einfach hilflos. Und wenn wir sie dann die Hand nehmen, sagen, welche Optionen haben wir und dieses Verständnis mitbringen, was wir nun mal die meisten Tiermedizinerinnen haben, diese Empathie, dann fühlen sie sich einfach abgehoben. Und das ist manchmal einfach sagen, das ist es jetzt. Gemeinsam durchatmen und sagen, die Wege haben wir. Und häufig, auch das kenne ich noch aus der Praxis, die Frage, was würden Sie machen? Und dann ganz ehrlich sagen, wenn es mein Tier wäre, ich würde das machen. Und das hilft häufig schon.
Ich habe immer so Standardabschlussfragen. Und die beiden würde ich jetzt gerne loswerden. Die erste ist, gibt es Wünsche, uns vielleicht auf zwei Ebenen? Wir haben ja hier eine spannende Kombination mit ganz viel Expertise, aber mit unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben ja auch die Industrieperspektive. Was wünscht sich denn Nina Eberle von den anderen Anwesenden hier im Call, wenn wir jetzt auf die onkologische Versorgung gucken?
Ach, gar nicht so viel. Ich glaube, ja, der Industrie wünsche ich mir ein bisschen mehr den Fokus in der Forschung zu weiteren Medikamenten. Wenn ich mir manchmal die USA anschaue, da fehlt in Europa ein bisschen was und ich hätte gern, dass ein bisschen was von dem, was in den USA zugelassen ist, doch vielleicht auch schneller den Weg nach Europa schafft. Das ist manchmal sehr frustrierend, warum wir das nicht hinkriegen, weil ich glaube, der Markt in Europa ist genauso groß wie in den USA. Und ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Das ist manchmal, wenn ich drüben bin und rüberkomme, denke ich, warum kriegen wir es hier nicht hin? Das ist das, was ich von der Industrie haben will. Und ich denke, in der Onkologie, wir sind so eine coole Gemeinschaft. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir tauschen uns deutlich mehr aus, als wir es früher gemacht haben, weil wir deutlich mehr Kongresse haben. Da habe ich keine Wünsche, weil ich finde, das läuft sehr, sehr gut.
Dann von Lehrte nach Linsengericht. Jan, was für Wünsche hast du hier an die Runde?
Ich glaube tatsächlich, dass wir uns in dieser Runde hier verdammt einig sind einfach. Und dass wir gegenseitig gar nicht so furchtbar viele Baustellen haben. Insofern stimme ich dem zu. Wenn ich einen Wunsch außerhalb der onkologischen Versorgung haben darf, dann wünsche ich mir ein T-Shirt, auf dem steht, Lebensqualität ist das, was uns alle verbindet. Das hat Nina vorhin gesagt und das habe ich mir aufgeschrieben, weil es halt tatsächlich einfach sehr, sehr präzise das auf den Punkt bringt, was ich mir jeden Tag mehrfach denke.
Mirja, von deiner Perspektive aus, gibt es Wünsche einerseits hier in die Runde, aber andererseits auch über den Tellerrand dieser Runde hinaus?
Für die onkologische Gesellschaft in Deutschland ist der Wunsch, dass es wächst, dass wir mehr Zentren sehen. Aber die es schon gibt, da gehe ich jetzt ganz Nina und Jan hinterher, die funktionieren sehr gut zusammen. Das finde ich super, oder? Ich glaube, das ist auch wichtig für Besitzer. Wir kriegen ja auch viele Fragen, wenn es um reine Therapie geht. Es gibt leider nicht viele, aber die es in Deutschland gibt, da hätte ich gar keine Sorge, einen Patienten hinzuschicken, oder? Das macht keinen Unterschied. Aus Uni-Brille, aus Forschungsbrille wünschen wir uns natürlich Unterstützung für Studien, weil es einfach so ist. Wir machen diese Studien, weil wir wirklich was besser machen wollen. Aber damit wir das erreichen, brauchen wir dann auch hohe Patientenzahlen. Und da brauchen wir Hilfe, oder? Also wenn wir eine Studie eröffnen, dann brauchen wir einfach auch Zuweisungen und wir bemühen uns immer, die so zu designen, dass möglichst viel bei den anderen Tierärzten gemacht werden kann. Aber es ist dann auch nicht so einfach, weil das ist viel Arbeit, das zu machen. Aber da wünsche ich mir absolut Unterstützung, weil ich glaube, nur so kriegen wir es nachher zurück. Und das Gleiche geht ein bisschen in die Industrie. Ich verstehe schon, dass es einen Markt geben muss, aber die Realität ist, wenn man dann eine Studie nachgewiesen hat, das funktioniert, dann kann man nicht warten. Also den Markt gibt's ja für viele Dinge. Wenn es dann nicht zugelassen wird, darf es einfach nicht mehr angewendet werden und dann verschwindet es in der Tonne. Und wenn da gute Therapeutika oder gute Ansätze verschwinden, finde ich das schade. Also, weiß ich nicht, vielleicht kann man da ab und zu mal Roundtable-Austausch mit Industrie machen. Mir ist schon klar, dass der tiermedizinische Markt auch schwierig ist, vielleicht nicht so viel Geld abwirft und es alles viel Geld kostet. Aber irgendwie ist es als Forscher frustrierend, wenn man was findet, wo man wirklich sicher oder wo man weiß, dass es einen Unterschied macht. Und weiß, wenn diese Studie beendet ist, wird es kein Patient mehr jemals weder beim Menschen noch beim Tier zur Verfügung haben, weil jetzt leider der Ball nicht von irgendwem aufgenommen worden ist.
Martin, jetzt sind Wünsche in Richtung Industrie gerichtet worden. Nicht nur ne, an Soetis, sondern jetzt im Allgemeinen an die Industrie. Aber auch die Frage an dich, was wünschst du dir denn aus deiner Perspektive? Und wenn du das vielleicht auch aufnimmst, diese Wünsche, aber du bist jetzt hier nicht nur Wunschempfänger, sondern darfst auch selber einen Wunsch artikulieren natürlich.
Gleichzeitig ist Wünsche zu empfangen natürlich auch sehr, sehr wertvoll, dass man dieses Feedback quasi aus dem Feld bekommt, sowohl von Universitäten als auch später vom normalen niedergelassenen Tierarzt. Und das möchte ich irgendwie verbinden, dass wir quasi als die Spezialisten onkologischen Zentren dieses ganze Thema auch in die Breite tragen. Zum normalen Praktiker, an den niedergelassenen Tierarzt, auch da die Möglichkeiten bekannt geben, dass eben auch mehrere Tierhaltenden die Möglichkeit haben, an früher Diagnostik, dann an die Zentren überwiesen werden, weil dann können wir den mehr Tieren helfen.
Das machen wir mit Wettrekorder. Müsst ihr einfach nur allen Leuten sagen, die sollen Wettrekorder hören, dann funktioniert das. Martin, ich bleibe bei dir mit der letzten Frage. Worüber reden wir in 5 Jahren, wenn wir wieder so ein Roundtable machen?
Eine Frage, über die ich mir immer wieder Gedanken mache, also nicht nur quasi im Rahmen des Podcastes und weil ich sehe, wie schnell sich die Tiermedizin weiterentwickelt. Nicht nur im Rahmen der Diagnostik, sondern auch im Rahmen der Chirurgie, also Therapie allgemein, sei es Chemotherapie, chirurgische Therapie. Ich denke, dass wir da deutlich breiter aufgestellt sind, sei es Screenings-Tool im Rahmen von Inhouse-Diagnostik, als auch sehen, und in dem Moment ist es ein Wunsch, der für mich, denke ich, schon in Erfüllung geht, dass mehr Tierärzte, wie halt offen sind, onkologische Patienten ausgiebiger, intensiver und auch mit mehr Kenntnis behandeln.
Mirja, in 5 Jahren, worüber reden wir dann hier?
Hoffentlich über mehr Targeted Therapies, über Immuntherapie auf jeden Fall. Und wenn es nach mir geht, über Studien aus der Tiermedizin, die unseren Patienten geholfen haben und dazu beigetragen haben, dass man Kinder besser machen lernen kann.
Sehr, sehr gut. Da freue ich mich, wenn wir darüber in 5 Jahren sprechen. Jan, aus deiner Perspektive, was besprechen wir in 5 Jahren?
Ich glaube, wir sprechen auch wieder über Kommunikation, aber auf einer deutlich breiteren Basis. Und wir haben mehr, die sich an dieser Kommunikation beteiligen und die sich sehr aktiv und sehr produktiv daran beteiligen.
Und Nina, die Frage, worüber reden wir in 5 Jahren?
Hoffentlich darüber, dass Besitzer weniger Angst haben, wenn sie eine Tumordiagnose bekommen, entspannter zum Onkologen gehen können, weil sie wissen, es kann geholfen werden und dass sie einfach ja, weniger Angst haben. Das wäre das, was ich hoffe, dass wir das in 5 Jahren sagen können.
Was für eine schöne Vision, Nina Eberle, jetzt gerade nochmal zum Schluss, aber von allen auch. Tolle Themen, über die wir dann in 5 Jahren sprechen. Aber
Ich muss sagen, ich habe jetzt noch, wo wir das nochmal angehört haben, eine Gänsehaut, weil es war so lebendig. Und Sascha, großes Kompliment, weil du hast es auch extrem gut geleitet. Du hast jedem die Möglichkeit gegeben.
Hört jetzt genau zu.
Du hast jedem die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern und hast tolle Übergänge gemacht und es war auch großartig, dass ich dann nicht so viel reden musste.
Das liegt an den Croissants und an den Mutzemandeln, die ich auf den Tisch gestellt habe, dass Andreas mir so wohlwollend gegenüber gesinnt ist. Ich fand es aber auch wirklich eine tolle Runde und das ging ja weiter mit dieser Runde.
Allerdings, wir haben uns ungefähr eine Woche nach dieser Aufnahme auf dem Leipziger Tierkongress getroffen, haben da ein Glas Sekt getrunken und leider konnte der Sascha nicht dabei sein, aber wir haben ein Erinnerungsfoto gemacht.
Ja, das ist übrigens ein Argument, uns auf Social Media zu folgen, bei LinkedIn oder bei Insta, da gibt es dieses Foto nämlich, mit ganz tollen T-Shirts. Das habt ihr in der Aufnahme nicht gehört, ich habe diesen Teil rausgeschnitten, aber Mia Neuf hat ja gesagt, ohne Lebensqualität ist alles nix, so jetzt inhaltlich.
Und dann ging's Lebensqualität ist das Wichtigste.
So ist es. Und dann ging es darum, dass im Witz sie gesagt hat, das ist so cool. Nein, Jan hat gesagt, im Witz, das müsste man eigentlich auf T-Shirts drucken. Und zum Leipziger Kongress kam Mia Neuf mit der entsprechenden Anzahl T-Shirts und hat sogar mir eins noch mitgegeben, was Andreas netterweise mit nach Köln gegeben hat. Also bei Social Media könnt ihr diese T-Shirts sehen mit dieser Botschaft. Das hört sich lustig an, aber die ich wirklich als Leitziel oder als Leitmotiv für die BehandlerInnen so wichtig finde. Dass die Lebensqualität ist das, worum es geht, im Zentrum bei den Tieren. Ja, und eigentlich natürlich auch bei der Humanmedizin, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Das war die Ausgabe 6.
Nein. Wenn du mir bitte noch diese Frage stellst.
Ich wollte dir ja noch die Frage stellen. Welche Frage nochmal?
Wie es weitergeht eigentlich mit dem Thema Onkologie.
Sag mal, Andreas, wie geht's denn eigentlich weiter mit dem Thema Onkologie?
Sehr gute Frage. Das, was nämlich sich beim Glas Sekt dann auch noch ergeben hat, ist eine Einladung Ende Oktober nach Berlin, wo wir nämlich dieses Thema Onkologie in der Tiermedizin weiter diskutieren wollen. Und da der Martin Schröder sagte, er hätte zufällig einen tollen Konferenzraum im Headquarter von Zoetis zur Verfügung und auch noch ein Getränk und auch eine Kleinigkeit zu essen, werden wir versuchen, da einen sehr, sehr interessanten eine weitere Folge dann zu produzieren.
Jetzt müssen wir fast noch ein Disclaimer rausbringen. Also auch wenn wir da eingeladen werden und zu essen kriegen und Getränke kriegen, werden wir nur das berichten, hinter dem wir stehen, was fachlich richtig ist, und neutral berichten. Das nur hinterhergeschoben. Wir freuen uns trotzdem über Essen und was Leckeres
zu bringen. Auf jeden Fall. Naja, trotzdem, das ist auf jeden Fall auch noch so sehr, sehr, sehr lebendig. Und das es freut mich, dass alle sofort zugesagt haben. Ja, also das ist ein Herzensprojekt und ich finde es super, dass wir dabei sein dürfen.
Ich auch. Ich freue mich jetzt schon. Bis dahin haben wir noch ein paar Folgen Wettrekorder, die ihr euch aber noch anhören könnt. Es wird noch viele spannende Themen geben. Damit sind wir am Ende der Folge 6. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über positive Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr Wünsche, Anregungen habt für weitere Folgen, Themen, Inhalte, dann schreibt. Schreibt entweder an Wettrekorder mit V und K, also der Rekorder, @saschaschiffbauer.com, den Sascha Schiffbauer in einem durch, oder
ganz einfach an moll@mollmedia.de. Und jede einzelne Frage, jede Anregung wird beantwortet.
Ja, ihr könnt uns auch auf Social Media schreiben, auf unserem Insta-Kanal oder bei LinkedIn, einfach eine Direktnachricht rüber schicken oder sowas, wie es euch passt. Folgt uns am besten, dann verpasst ihr nichts und bleibt uns gesonnen. Also, der Frühling wird kommen, ich bin mir sicher. Habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe.
Köller Love.